Deutschlandfunk.
Ein Monat ist es jetzt her, dass Zehntausende Migrantinnen und Migranten die spanische Stadt Ceuta im Norden Marokkos erreicht haben.
Chaotische Szenen heute in der spanischen Exklave Ceuta.
About 60,000 migrants have crossed into Spain's North African territory of Ceuta from Morocco in the last 24 hours.
Die allermeisten sind nach Marokko zurückgekehrt, aber Schätzungen zufolge sind mehrere tausend Geflüchtete immer noch in Ceuta. Auch Kinder. 14-jährige Mädchen wie sie.
Es gibt nicht einmal Toiletten. Wenn wir auf die Toilette müssen, gehen wir auf die Felder in der Umgebung. Einmal am Tag bekommen wir etwas zu essen. Nachts müssen wir uns irgendeinen Platz suchen, um auf dem Boden zu schlafen.
Wie geht's für die Geflüchteten in Ceuta weiter? Und was macht die spanische Regierung, um die Situation in den Griff zu bekommen?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
Hi. Ein aktuelles Thema mit persönlichen Perspektiven und den Hintergründen dazu, das bekommt ihr in diesem Podcast. Heute ist Donnerstag, der 27. August 2026. Es ist Ende Juli, als innerhalb weniger Tage Zehntausende Menschen nach Ceuta gelangen. Viele von ihnen schwimmen stundenlang aus Marokko rüber in die spanische Exklave. Am Strand von Ceuta werden tausende Schwimmringe, Schuhe, Schwimmflügel angespült.
It's been a very tough experience to go from the ocean. It was very tough.
Von mehr als 60, 70, 80.000 Migrantinnen und Migranten ist die Rede. Die Zahlen gehen bis heute auseinander, weil sie vor allem auf Schätzungen beruhen. Auch die Zahl der Toten geht auseinander. Manche Hilfsorganisationen gehen von mehr als 140 Menschen aus, die bei ihrem Versuch, nach Ceuta zu kommen, gestorben sind. Wie ist die Lage jetzt, Wochen später vor Ort? Das kann er uns sagen.
Ich bin der Jan-Philipp Scholz. Ich bin Reporter und Filmemacher, berichte auch viel aus Kriegs- und Krisengebieten, sehr oft für die Deutsche Welle, hin und wieder auch für andere Sender.
Jan-Philipp war jetzt zweimal in Ceuta, direkt Ende Juli und dann jetzt nochmal vor einigen Tagen. Wie hat er die Stimmung dort wahrgenommen?
Also ich war ehrlich gesagt immer noch schockiert. Als ich das erste Mal da war, das war ja eigentlich komplettes Chaos da. Und dann hatte ja irgendwann die spanische Regierung gesagt, ja, wir haben jetzt alles unter Kontrolle. Mhm. Die meisten Migranten sind wieder zurück. Und als ich da war, dann ja gut 3 Wochen nach der Massenüberquerung, das hat sich für mich noch nicht nach Kontrolle angefühlt, ehrlich gesagt. Es waren dann ja immer noch viele Tausend da auf den Straßen und in den Parks, an den Stränden unterwegs. Also offizielle Zahlen sprechen davon. 8.000 bis 9.000 und Schätzungen, die dann noch unterwegs sind. Und das ist natürlich immer noch eine Masse an Menschen, die sich dann zum Teil dann da auch angefangen haben, kleine Hütten an den Stränden zu bauen. Viele waren extrem natürlich nach mehreren Wochen auf der Straße ungewaschen, auch wirklich sehr, sehr schlecht ernährt, gesundheitlich im schlechten Zustand. Es gab dann auch die ersten Fälle von Krätze. Und ja, es gab auch immer noch kaum Unterstützung staatlicherseits. Das Rote Kreuz war aktiv, ein paar Privathilfsinitiativen. Aber ja, die Lage war immer noch katastrophal und auch die Lokalbevölkerung war extrem frustriert.
Jetzt sind die Zahlen immer sehr unterschiedlich, die man hört, wie viele Menschen noch vor Ort sind. Was kannst du uns von deinen Eindrücken sagen? Wer hält sich denn vor allem noch in Ceuta auf? Weil es hieß ja, die allermeisten sind nach Marokko zurückgekehrt. Aber wer ist jetzt noch da?
Man kann davon ausgehen, dass noch viele, viele Tausend da sind. Das sind zum einen natürlich die Minderjährigen, die besondere Schutzansprüche haben und dann sehr, sehr viele Migranten noch aus Ländern wie dem Sudan zum Beispiel, wo die Chancen auf Asyl deutlich höher sind. Das sind so die meisten, sind auch immer noch zum Teil junge Marokkaner da, also erwachsene Marokkaner, aber von dieser Gruppe sind dann die meisten zurückgegangen, aber auch nicht 100%. Hm. Man findet auch aus der Gruppe noch viele in Ceuta.
Jetzt hast du ja auch mit unbegleiteten Minderjährigen gesprochen, mit Mädchen, jungen Frauen, die immer noch in Ceuta sind. Was haben die dir erzählt?
Das war wirklich der schlimmste Teil der Recherche. Ich habe da mit mehreren alleinreisenden Mädchen gesprochen, 12, 13, 14 Jahre alt. Über eine, die habe ich dann Amina genannt in der Reportage, mit der habe ich auch wirklich sehr lange gesprochen und mich länger begleitet. Die sind da komplett ungeschützt. Ja, die schlafen wie die anderen auf der Straße, sie haben extreme Angst. Sie hat mir erzählt, sie hatte sogar Angst, irgendwie ins Gebüsch zu gehen. Es gibt natürlich auch keine Toiletten. Das heißt, sie müssen für alles dann irgendwo da in Gebüsche gehen. Und es gibt leider auch eine steigende Zahl sexueller Übergriffe. Ich habe dann auch noch mit einer Ärztin da gesprochen in der Notaufnahme im Krankenhaus von Ceuta und die hat mir gesagt, eigentlich täglich kommen Mädchen, junge Frauen und wurden sexuell belästigt, zum Teil vergewaltigt. Also ja, das ist mit Abstand die Gruppe, der es da am schlechtesten geht.
Das heißt wirklich Menschen wie Amina, so hast du sie zum Schutz genannt, die ist erst 14, ist da ganz alleine. Wie schlägt die sich aber jetzt da gerade alleine durch? Bekommt die irgendwelche Hilfe?
Einmal am Tag gibt es so eine kleine Hilfsorganisation und die bringt denen Essen. Also eine warme Mahlzeit, da darf man sich jetzt auch nichts Großes vorstellen, ne? Ein bisschen Reis und vielleicht noch eine Beilage. Und das ist alles. Jedenfalls war es noch alles, als ich von einer guten Woche da war. Mittlerweile gibt es, glaube ich, dann noch ein paar mehr Hilfsangebote, aber auch sehr rudimentär, ne? Vielleicht ein paar Liegen auf Sportplätzen. Aber die, die ich damals getroffen habe, die haben komplett ohne Hilfe auf der Straße gelebt.
Und sie übernachtet dann irgendwo, also wo schläft die? Auf irgendwo einer Matratze im Industriegebiet oder wo
genau,
übernachtet
genau, die? Genau, es gibt direkt hinter der Grenze zwischen Marokko und Ceuta so ein Industriegebiet, ein Gewerbegebiet, ne? Und da siehst du dann wirklich Hunderte von den Migranten, auch sehr, sehr viele Minderjährige, einfach, ja, die haben sich zum Teil alte Matratzen gesucht oder eine Decke, einfach ganz notdürftig, vielleicht eine Plane noch drüber gemacht. Das sind die Verhältnisse.
Und ist sie aus Marokko gekommen oder wo kommt sie her?
Sie kam aus Marokko rüber, ohne Erwachsenebegleitung, ohne Erziehungsberechtigte. Es war, glaube ich, noch ihr Bruder dabei, der aber dann an diesem Vormittag, als ich sie getroffen habe, nicht anwesend war. Und sie haben dann irgendwie in sozialen Medien, so hat sie es mir erzählt, davon gehört, oh, ist gerade die Möglichkeit, mehr oder weniger ohne Kontrolle über die Grenze zu kommen. Es war wohl eine sehr kurzfristige Entscheidung. Und sie hat mir erzählt, das wollte sie schon immer. Die Schulen sind, so wie sie mir es erklärt hat, extrem schlecht, jedenfalls da in ihrer Region. Und sie wollte einfach irgendwie eine neue Perspektive für sich. Sie wollte auf eine bessere Schule gehen, hat mir erzählt, dass sie sich schon immer wünscht, Architektin zu werden. Also sie ist dann wirklich einfach aufgebrochen über die Grenze und seitdem eben auf diesem Territorium in Ceuta und versucht sich da irgendwie, ja, eigentlich geht es gerade da nur ums Überleben.
Und wenn wir jetzt gerade vor allem auch bei den Minderjährigen mal bleiben, gibt es da keine Notunterkünfte für die oder reichen die Kapazitäten nicht aus? Weil die sind ja eigentlich besonders schutzbedürftig, ne?
Ja, natürlich gibt es ein paar Notunterkünfte, aber da sprechen wir von ein paar Dutzend Plätzen in Ceuta für Migranten. Ich habe dann auch mit dem Regionalchef da gesprochen und der hat mir konkret die Zahl gegeben, momentan sind sie um 5.000% über ihren eigentlichen Kapazitäten. Also es gibt ein paar Dutzend Plätze, aber Tausende, die diese Plätze wollen. Und das ist das eigentliche Problem. Also für die anderen Migranten, nicht die Minderjährigen, da gibt es noch ein größeres Auffanglager auf so einem Hügel, aber das platzt natürlich auch aus allen Nähten. Da habe ich dann immer wieder die Polizisten gesehen, die eigentlich den ganzen Tag damit beschäftigt waren, die Migranten abzuhalten, irgendwie auf diesen Hügel hinaufzukommen, wo dieses Auffanglager ist, um irgendwo da auch noch einen Platz zu bekommen. Also ja, ein paar Unterkünfte sind da, aber natürlich nicht ansatzweise in dieser Größenordnung.
Das heißt, es gibt überhaupt nicht genügend Kapazitäten auch. Und wenn du jetzt auch sagst, ne, es gibt viele Berichte von sexuellen Übergriffen, auch bis hin zu Vergewaltigung, weiß man, wer da die möglichen Täter sind?
Also ich kann ja nur von den Fällen sprechen, von denen ich jetzt konkret mitbekommen habe. Ich habe natürlich nicht den kompletten Überblick. In den Fällen waren es alles andere Migranten. Ich weiß nicht, vielleicht sind in einigen Fällen auch Einheimische beteiligt. Davon habe ich nichts mitbekommen. Wir sprechen da ja auch nicht um abgeschlossene Gerichtsprozesse. Ne? Ja, das sind Aussagen der Mädchen und Ermittlungen der Polizei. In dem Fall wies alles darauf hin, dass es andere ältere männliche Migranten waren, die an diesen sexuellen Übergriffen beteiligt waren. Aber einen kompletten Überblick über alle Fälle, die da gerade passieren, habe ich natürlich nicht.
Die Lage ist also auch Wochen später noch katastrophal. Vor allem für Kinder, für unbegleitete Mädchen. Und die Lage ist aber auch für die rund 84.000 Bewohnerinnen und Bewohner von Ceuta extrem herausfordernd. Jan Philipp sagt, dass viele frustriert sind. Viele trauen sich nicht, vor die Tür zu gehen oder ihre Kinder zum Spielen auf die Straße zu schicken.
Die Lösung ist die Abschiebung nach Marokko. Genauso wie sie gekommen sind, sollen sie gehen. Und alle, die in Zukunft kommen wollen, sind herzlich willkommen, aber bitte mit Papieren.
Das sagt eine Restaurantbesitzerin in Ceuta, einem Team der ARD. Viele BewohnerInnen erwarten, dass die spanische Zentralregierung etwas tut. Welche Erwartungen es gibt und was die Regierung um Ministerpräsident Pedro Sánchez gerade macht, das kann uns meine Kollegin in Madrid sagen.
Ich bin Franka Welz und bin Teil des Teams aus 4 Korrespondentinnen und Korrespondenten, die sich unter anderem mit der Iberischen Halbinsel und den Maghreb-Ländern beschäftigen.
Franka war Mitte August selbst in Ceuta und sie beobachtet jetzt sehr genau, wie Spanien reagiert. Wie sehr steht die spanische Regierung 4 Wochen nach dem Beginn dieser krassen Entwicklung unter Druck?
Ja, also der Druck ist weiterhin enorm, insbesondere weil ja Dinge, die eigentlich Standard sind in größeren Krisenfällen, erst mit in etwa einem Monat Verspätung passieren. Also zum Beispiel, dass der Nationale Sicherheitsrat vergangenen Dienstag zusammengekommen ist und ein bestimmtes Lageniveau ausgerufen hat, was dann dazu führt, dass die Zentralregierung auch unbürokratischer und schneller helfen kann. Man hat jetzt einen zentralen Krisenmanager eingesetzt. Auch das knapp einen Monat seit Beginn dieser Krise und hat eben auch mit einiger Verspätung bei der EU um Hilfe ersucht. Da wird jetzt offenbar in Brüssel geprüft, was man damit macht. Aber Fakt ist, dass eben an den chaotischen und in Teilen wirklich elendigen, erbärmlichen Zuständen in der Stadt sich seit einem Monat relativ wenig geändert hat.
Woran liegt das? Ist das der Sommerpause geschuldet oder ist das sehr, sehr bewusst?
Also so eine richtig gute Antwort gibt es auf diese Frage nicht, denn auch das haben wir uns natürlich gefragt. Es gibt da aber verschiedene Optionen, die alle durchaus plausibel sind, jeder auf ihre Art. Man kann anfangen damit, dass es wirklich ein zynisches, gewisses Kalkül dabei gab, zu denken, wenn wir jetzt die Leute quasi sich selbst überlassen und wenn die Leute sehen, wie schlecht es ihnen hier ergeht, dann gehen die hoffentlich von selbst zurück nach Marokko. Mhm. Haben ja auch viele gemacht. Ja. Ist jetzt die zynische Variante. Auch weil man natürlich unter anderem unter dem Druck der europäischen Partner und nicht nur der innenpolitischen Opposition hier halt auch auf jeden Fall den Eindruck verhindern wollte, aufnahmebereit zu wirken. Das mag also schon ein Punkt sein, also Abschreckung durch Vernachlässigung kann sein. Also halte ich auch für nicht unplausibel, aber wäre schon sehr, sehr zynisch, aber auch nicht unpassend in der Art und Weise, wie Migration, Asyl und Flucht ja diskutiert werden dieser Tage in Europa. Es gibt die naive Auslegung, dass womöglich zuständige Ministerien wie zum Beispiel das Migrationsministerium geglaubt haben, als der spanische Innen-, aber auch der Außenminister ziemlich schnell nach Beginn dieser Krise gesagt haben, alle, jede Einzelnen, die irregulär nach Ceuta gekommen sind, werden zurückgeschickt. Obwohl wir wissen, dass es da ein paar rechtliche Hürden gibt, die auch jetzt nicht so ohne weiteres zu überwinden sind. Und ob man tatsächlich gedacht hat, ach, also selbst wenn die nicht von selbst gehen, werden wir es schon relativ schnell schaffen, sie nach Marokko zurückzuführen und müssen uns deshalb jetzt nicht in größerem Maße damit befassen, wie wir Infrastruktur zur Unterbringung und so weiter schaffen. Aber was jetzt am Ende ausschlaggebend war, weiß man nicht. Was man weiß, ist, dass der Eindruck, der sowohl als, wenn man von draußen drauf schaut, aber auch aus Sicht der Menschen, die ja ganz normal in Ceuta leben, entstanden ist, ist eines wirklich fatalen Miss- beziehungsweise auch wochenlangen Nicht-Managements einer mittlerweile sehr, sehr ernsten humanitären Krise.
Wie soll es denn jetzt weitergehen? Also was ist der Plan? Was soll vor allem auch mit den Kindern, Minderjährigen passieren? Sind schon welche aufs europäische Festland nach Spanien gebracht worden?
Also das war ja der Plan, dass eine Gruppe von 500 verlegt werden sollten. Ja. Da scheint es aber auch noch ein wenig zu ruckeln. Wir haben jetzt von der Ministerin für Jugend, die dafür zuständig ist, gehört, dass das wohl jetzt innerhalb der nächsten Wochen erfolgen soll. Aber ich wäre da sehr vorsichtig, weil, wie gesagt, es hat bisher alles sehr geruckelt. Zumal es bei den unbegleiteten Kindern und Jugendlichen auch noch das kleine Detail gibt, dass es da auch unterschiedliche Auffassungen gibt, was jetzt mit denen passieren soll. Die spanische Opposition, aber auch zum Beispiel Vertreter der EU-Kommission stellen sich auf den Standpunkt, nee, die sollen alle zurückgeführt werden, weil die eben alle irregulär gekommen sind. Der zentrale Krisenmanager der spanischen Regierung sagt wiederum, das ist populistischer Quatsch, weil es dafür relativ hohe rechtliche Hürden gibt, weil einfach Minderjährige, also Kinder und Jugendliche, eine gewisse Schutzwürdigkeit besitzen. Hinzu kommt auch noch, dass es eben auch noch Streit zwischen der Zentralregierung und den autonomen Gemeinschaften hier oder einigen gibt in Spanien, insbesondere diejenigen, die in denen die konservative Volkspartei zusammen mit der Rechtsaußenpartei Vox regiert, die nämlich kategorisch sagen, wir wollen gar niemanden aufnehmen. Mhm. Also auch das bleibt schwierig.
Dann fragt man sich ja wirklich, wie geht's jetzt weiter? Ne? Ein Monat ist vergangen, die Zustände sind für ganz viele Menschen ganz furchtbar. Ja, auch für die Einwohnerinnen und Einwohner von Ceuta selbst, das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Für die ist das natürlich auch eine große Belastung. Also was glaubst du, wie geht's jetzt weiter?
Also was wir ja sehen, ist, dass die Anspannung, die schon nicht unerheblich war, als wir noch da waren, wir sind jetzt ja auch noch gar nicht so lange wieder zurück, da gab es schon jeden Tag eigentlich immer kleinere Proteste in der Stadt. Das waren dann aber immer mal so, weiß ich nicht, ein paar Dutzend Leute, ne? Oder so, mit die dann eine spanische Flagge hatten und die aber letztlich dann entweder vor der Stadt, also bei der Regionalregierung oder auch vor dem Sitz des Vertreters der spanischen Zentralregierung in Ceuta protestiert haben. Und das wird jetzt aber immer mehr und auch immer größer. Also jetzt am Dienstag und auch am gestern Abend, am Mittwochabend waren es dann schon Hunderte, die da demonstriert haben, unter anderem halt politische Konsequenzen gefordert haben. Und aber auch einige von denen sind dann auch im Anschluss an diese Demo noch an einen der Strände gegangen und haben dort so improvisierte Unterkünfte zerstört, die Migranten sich wieder aufgebaut hatten. Diese Strände wurden ja auch schon mehrfach geräumt, nachdem sie wochenlang als Notunterkunft gedient hatten. Inoffiziell, weil es halt nichts Offizielles gab. Mhm. Der Druck auf dem Kessel in Ceuta, der steigt halt jeden Tag ein bisschen mehr. Und mittlerweile ist jetzt die Frage auch, wie groß das Risiko ist, dass die Situation dort endgültig kippt. Und wir entweder Auseinandersetzungen zwischen Einwohnern und Migranten sehen oder, was wir auch schon gesehen haben, dass einige Migranten und Militärangehörige aneinander geraten sind. Also das ist eine ganz delikate Situation, die sich hier jeden Tag ein bisschen zuspitzt.
Jetzt hat es in den letzten Wochen auch immer wieder die Sorge gegeben, dass sich die Situation wiederholen könnte. Dass gezielte Desinformationskampagnen in sozialen Medien dazu führen könnten, dass sich wieder viele Menschen auf den Weg nach Ceuta machen. Spanien versucht deshalb, die Grenze zu Marokko, die ohnehin schon stark gesichert wird, noch stärker abzuriegeln. Ich habe Jan Philipp gefragt, der ja mit Menschen wie Amina gesprochen hat. Der 14-Jährigen, deren Namen wir zum Schutz geändert haben. Wenn die Lage vor Ort so furchtbar und gefährlich ist und die Perspektive so ungewiss, will Amina trotzdem in Ceuta bleiben oder ist es eine Option für sie, zurück nach Marokko zu gehen?
Für sie ist es keine Option, zurückzugehen. Das hat sie mir jedenfalls gesagt. Sie will bis zum Äußersten gehen, um zu bleiben. Sie weiß natürlich auch um die Rechte, dass der spanische Staat sich eigentlich jetzt um die Minderjährigen kümmern muss, sie sozusagen in die Obhut nehmen muss. Es ist kaum vorstellbar, ehrlich gesagt, dass man so viele Wochen in dieser Extremsituation leben kann, mit der ständigen Angst vor Vergewaltigung, kaum Ernährung überhaupt auf der Straße. Es ist ja jetzt auch immer noch Sommer da in Ceuta, in Nordafrika. Das heißt, es ist wirklich auch extrem heiß. Trotzdem hat sie sich in den Kopf gesetzt, dass sie nicht aufgeben will.
Das war Unboxing News für heute. Das Team dieser Folge: Mathis Dierkes, Alissa Ehigiator, Uwe Bräunig und ich, Rahel Klein. Und wir haben an der Stelle noch einen Hörtipp für euch. Wenn ihr euch für Politik und Gesellschaft interessiert und Meinungen dazu hören wollt, hört mal in Politikum rein, den Meinungspodcast. Den gibt's immer montags bis freitags ab 18 Uhr mit einem, ja auch mal, lustigen Blick aufs politische Geschehen. Aber auch mit tiefen Gesprächen und mit Gästen, die erzählen, woher eigentlich ihre Meinung kommt. Es ist witzig und es bringt einen auch immer wieder zum Nachdenken. Den Podcast gibt's in ARD Sounds und überall da, wo es sonst auch Podcasts gibt. Und wir packen euch den Link auch nochmal in die Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören. Bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.